Hallo, willkommen zu einer neuen Episode von Rührcast.
Hallo.
Ihr hört, Rix ist wieder mit von der Partie.
Was? Es ist Samstagabend.
Das heißt, du bist hart dabei?
Auf jeden Fall.
Okay, das könnte eine Anspielung sein auf Alkoholkonsum, aber wir haben keinen Alkohol getrunken, wir haben Apfelsaftschorle getrunken und gut gegessen und gleich gibt's noch Eis.
Ich finde auch eher Samstagabend ist bei mir eine Anspielung auf. Natürlich bin ich zu Hause und mache gemütliche Sachen und gehe früh ins Bett und so.
Naja, aber es ist schon 21:45 und es könnte noch ein langer Abend werden.
Wir haben was vor.
Ach so, aber wenn Leute Party machen, ne, die gehen dann bis 5 Party machen. Okay, ja. Okay, dann gehen wir auf jeden Fall früh ins Bett. Gut, heute geht es um das Thema Blade Runner. Beziehungsweise Do Androids Dream of Electric Sheep? Also, das ist ein Buch. Im Deutschen heißt es Träumen Androiden von elektrischen Schafen oder sowas in der Art. Und dazu gibt es eine Verfilmung von 1982 und eine Fortsetzungsverfilmung von 2017. Und wir schauen uns das alles mal an.
Mhm.
Als erstes wollen wir über das Buch reden und ich gebe erstmal kurz ein paar Infos, also zum Autoren zum Beispiel. Der Autor von dem Werk, über das wir heute reden, ist Philip K. Dick, das ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Autor, der von 1928 bis 1982 lebte. Und ich habe gerade beim Durchlesen vom Wikipedia-Artikel gefunden, dass der in der gleichen Highschool-Abschlussklasse von 1947 war wie Ursula K. Le Guin. Die kannten sich aber nicht.
Ach, witzig.
Ja, also Ursula K. Le Guin, eine bekannte Science-Fiction-Autorin, vielleicht eher auch feministisch gern gelesen. Die ist auch vor kurzem gestorben. Was hat denn die geschrieben?
Ich weiß nicht.
Okay, ich google mal kurz. Das kann man ja alles rausschneiden.
Also ich habe ihre Bücher nicht gelesen bis jetzt.
Ja, ich habe mehrere gelesen. Also ich habe von Ursula K. Le Guin habe ich gelesen. Ach genau, The Left Hand of Darkness. Das ist ein ganz bekanntes Buch, Die linke Hand der Dunkelheit. Und Planet der Habenichtse und noch ein paar andere. Sie hat mehrere halt wirklich Science-Fiction-Reihen geschrieben und so weiter. Genau, aber darum geht es jetzt heute nur beiläufig.
Und von wann ist das Buch?
Welches?
Über das wir reden.
Das ist von 1968.
Ja, ja.
Genau. Und also Philip K. Dick hat 1952 seine erste Kurzgeschichte verkauft und 1968, 16 Jahre später, eben das Buch Do Androids Dream of Electric Sheep geschrieben. Und genau, das wurde 82 verfilmt. Und er hat tatsächlich den ganzen Film nicht mehr miterlebt. Und generell hat Philip K. Dick mehrere Filme oder mehrere Bücher, die er geschrieben hat, haben zu Filmen geführt. Zum Beispiel Minority Report, A Scanner Darkly, Total Recall. Das sind alles Filme, die sind auf der Basis von Büchern von Philip K. Dick.
Spannend, das wusste ich auch gar nicht. Mhm.
Genau, Total Recall wurde ja dann auch nochmal vor ein paar Jahren neu aufgelegt.
War das denn mit Arnold Schwarzenegger?
Ursprünglich mit Arnold Schwarzenegger, genau. Ah. Und dann jetzt nochmal, genau wie Blade Runner, kam jetzt auch nochmal. Ne?
Auch beide mit Arnold Schwarzenegger?
Nee. Der Blade Runner ist mit Harrison Ford.
Ja.
Der dann auch jetzt wieder in der Hauptrolle, also auch mit vorkommt.
Ja.
Und Arnold Schwarzenegger spielt nicht in dem neuen Total Recall.
Okay. Ich glaube, dann habe ich nur den mit Arnold Schwarzenegger gesehen.
Mhm. Ja, ich habe den letztens nochmal auf Netflix, den neuen gesehen, ist kaum.
Okay.
Genau, ich erzähle kurz was zum Buch. Also so kurz die Story umreißen. Das Buch spielt im Jahre 1992, also 24 Jahre in der Zukunft aus der Zeit, wo es geschrieben wurde. Und die Welt ist von einem atomaren Krieg zerstört, alles voller radioaktivem Staub und die Regierungen werben so ein bisschen dafür, auf andere Planeten umzusiedeln, um dort ein neues Leben zu starten. So als Startbonus gibt es dann, um die Erde zu verlassen, Androiden, die die Menschen erhalten, um sich das Leben auf den neuen Planeten zu erleichtern. Und die Androiden sind aber intelligent und mitunter aufmüpfig. Und hier kommt eben der Hauptcharakter des Buchs ins Spiel. Das ist Rick Deckard. Der ist Prämienjäger und der jagt entlaufene Androiden, um sie unschädlich zu machen. Die eben auf die Erde zurückkommen, wo sie produziert wurden. Und genau, dort versuchen aus ihren Verhältnissen zu fliehen. Der hat ein Mittel der Wahl, um das festzustellen, ob es Androiden sind oder Menschen. Das ist ein Empathietest, der Void-Kampftest. Und mit so einem Fragekatalog, den er arbeitet, und er misst dann die Reaktionen der getesteten Androiden oder Menschen, also Augen, Reflexe und so weiter, ob es sich dann um Androiden oder Menschen handelt. Und in den Fragekatalogen geht es oft um Tiere tatsächlich. Also, was aber auch spannend ist, weil in der Welt gibt es halt eigentlich kaum Tiere mehr. Und im Buch ist es auf jeden Fall so, dass Rick Deckard dauernd seinen Katalog rausholt mit den Preisen, wie teuer ein wirklich reales Tier wäre, wenn es noch existiert, also wenn man es kaufen könnte. Und manche Tiere gibt es auch gar nicht mehr. Und Tiere sind auf jeden Fall so ein Statussymbol.
Also auf jeden Fall deutlich wichtiger als Autos oder Häuser. Also die definieren sich alle darüber, wer hat das bessere Haustier. So, und genau. Rick Deckard hat halt ein Schaf am Anfang.
Genau.
Ein Android-Schaf.
Ein elektrisches Schaf.
Das dürfen die Nachbarn aber auf gar keinen Fall wissen, dass es kein echtes Schaf ist.
Genau, weil der Nachbar hat wahrscheinlich ein echtes Tier, und zwar ein Pferd. Glaube ich.
Ja, genau, es ist ein Pferd, aber das wissen wir natürlich gar nicht, ob das wirklich ein echtes Pferd ist, aber es wird uns auf jeden Fall so suggeriert und Rick Deckard glaubt es auf jeden Fall auch.
Ja. Genau. Und später ist es ja so, dass er eine Ziege kriegt, eine vermutlich echte Ziege. Und das ist schon ein richtig großes Ding. Und ja. Genau, also generell geht es viel um Empathie und da als, also im Buch geht es auch viel um den Mercerismus. Das ist so eine Glaubensrichtung, so eine Art gemeinsamer Kult, der sich um Empathie dreht. Und da gibt es die Einswertungsbox, in der Leute Kontakt untereinander aufbauen können. Indem sie... Warum grinst du?
Ich habe das Ganze mit diesem Mercerismus ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Mhm. Also so dieses... die gehen in eine Box und dann verknüpfen sie ihre Bewusstseins miteinander und erfahren das Glück oder das Leid von allen Menschen, die da gerade auch in ihrer Einwertungsbox sind. Ist das so?
Nee, die gehen nicht in eine Box. Die fassen die Griffe an von einer Box. Also das ist wahrscheinlich ein Kasten, ja. Und der hat zwei Griffe.
Okay.
Und wenn du diese Griffe anfasst, spürst du so ein gemeinsames Gefühl von allen Menschen, die gerade in dem Moment diese Einswertungsbox bei sich auch zu Hause anfassen.
Ja.
Und dadurch kannst du zum Beispiel schöne Dinge, also positive Gefühle teilen mit allen, aber verlierst dann auch so ein bisschen das Gefühl, weil du dann wieder das Gefühl aufnimmst, was du aus der Gemeinschaft zurücknimmst.
Mhm.
Genau. Und wenn du diese Einzelhandlungsbox anfasst, dann ist das wie so eine künstliche Erfahrung, die du machst, indem du dann Mercer wirst. Das ist ja diese Kultfigur, um den sich der Mercerismus dreht. Und du gehst einen Berg hoch und es ist eine anstrengende Erfahrung und Du fliehst vor den Bösewichten, die dich auch treffen, mit Steinen bewerfen. Und du wirst dann wirklich verletzt, auch in der Realität.
Oh, ja, okay.
Also durch diese Box. Ja. So eine Erfahrung. Es geht um die Erfahrung dann, ne? Ja.
Ja, das mit den Steinen ist mir tatsächlich nicht so ganz klar, aber.
Ja, wie das abläuft, weiß ich jetzt auch nicht, aber
Ja.
auch ganz am Anfang, in der ersten oder im ersten oder zweiten Kapitel, ist es so, dass Rick Deckard, der zusammen mit seiner Frau Iron lebt, dass sie aufstehen und sich so ihre Tagesform, wie es ihnen geht, wählen können.
An so einem Computer, ne?
Ja, mit so Rädchen irgendwas. Und Rick Deckard macht das sehr ungerne, aber Iron, die Frau von Rick Deckard, eben halt sehr viel. Und sie ist oft auch sehr depressiv. Beziehungsweise sie macht sich halt auch depressiv, weil sie es ja einstellt. Aber man kann zum Beispiel auch so Sachen einstellen wie Fernsehen schauen wollen, egal was kommt. Und genau, das ist auch so. Also du kannst deine Gefühle auf jeden Fall steuern und bestimmen, wie es dir heute gehen soll. Genau, und also das große Thema in dem Buch ist die Unterscheidbarkeit von Androiden und Menschen. Und in dem Buch ist es auf jeden Fall so, dass es eben über Empathie läuft und nicht über Intelligenz zum Beispiel. Also viele F Bücher oder auch Filme früher gingen ja oft so um das Thema künstliche Intelligenz. Einfach, ne? W wann ist ein Roboter, also wann ist eine künstliche Intelligenz eigenständig denkend oder so? Und hier, da geht es nicht um Intelligenz, hier geht es um Empathie. Und das macht sich ja auch bemerkbar, wenn der Charakter Isidor auftritt. Du erinnerst dich?
Isidor.
Isidor ist der, der in einer Tierklinik arbeitet für elektrische Tiere
Ah ja, genau.
und dem alle nachsagen, dass er halt minder bemittelt ist.
Stimmt, ich erinnere mich, ja.
Genau. Und ja, also ich spoilere jetzt einfach
Ich
mal.
glaube auch, wir müssen spoilern, wenn wir über
Ja,
dieses Buch
wir
reden
müssen da, genau.
wollen.
Genau, und das wird halt zum Schluss vor allem dann deutlich, dass Isidor den Androiden, die auf der Flucht sind, hilft. Das handelt sich um, genau, drei Androiden haben da überlebt. Und er hilft ihnen. Und er checkt dann irgendwann auch, dass sie Androiden sind. Aber es ist ihm halt egal, er hilft ihnen gerne. Und dann findet er eine Spinne. Und die Androiden reißen der Spinne nach und nach die Beine aus, um zu schauen, wie sie läuft. Ja. Und Isidor findet das alles sehr schrecklich, verständlicherweise. Ich fand das auch die schlimmste Szene in dem Buch.
Ja.
Und daran macht sich auch dieser Unterschied dann erkenntlich. Also, dass Isidor vielleicht keine hohe Intelligenz hat, in Bezug auf Intelligenzquotienten oder was auch immer, was ja sowieso fragwürdig ist, aber halt empathisch ist, mitfühlend gegenüber Tieren.
Genau, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es alle Androiden betrifft, so grundsätzlich. Also in dem Buch. Also, und ich glaube, also das war ja auch so ein bisschen so, was ich fand, das Spannende, so, wenn sich Rick Deckard mit Rachel Rosen, die ist auch ein Android, ne, unterhält und sich ja zwischenzeitlich auch mit ihr verbündet. Und Luba Luft, das ist auch eine Androide, und wo ja irgendwie nicht so klar wird, woran jetzt erkennbar ist, dass das die Androiden sind. Also an deren Verhalten und wie sie sich äußern und wie sie interagieren, auch so. Also hatte ich jetzt, also es war keine so prägnante Szene wie die mit der Spinne dabei.
Ja, sie verraten sich ja meistens selbst, ne?
Ja.
Also, indem sie dann gewisse Dinge tun. Ja, ich denke, es wird auf jeden Fall alles ein bisschen verständlicher, wenn wir den ersten Film schauen und dann auch so ein bisschen Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausstellen können. Ich weiß nicht, wie wir jetzt noch zum Buch irgendwas sagen können, um das alles ein bisschen verständlicher zu machen. Weil ich glaube, Leute, die es nicht gelesen haben, haben noch kein Verständnis jetzt zum Buch. Aber vielleicht solltet ihr es halt lesen und die Bücher und die Filme schauen.
Naja, also Rick Deckard hat halt die Mission, die alle umzubringen.
Genau, und er kriegt dafür Geld.
Er kriegt dafür Geld und auf seiner Mission, diese Androiden zu finden. Er hat auch eine Liste mit Namen, also er weiß, wen er suchen muss. Begibt er sich halt auf die Suche, die zu finden und sie erstmal also trotzdem diesen Test zu unterziehen. Also irgendwie, glaube ich, ist das eine Pflicht. Also irgendwie kann er sie nicht einfach so umbringen, sondern muss vorher diesen Void-Kampftest, also diesen Empathietest mit ihnen machen, um das vorher abzuchecken. Und in diesem Buch dreht es sich ja um diese ganzen Interaktionen so mit den Androiden so und die ganzen philosophischen Fragen auch, die sich dann Rick Deckard stellt. Zum Beispiel Luba Luft, die eine Androidin, ist Opernsängerin und Rick Deckard findet, dass sie eine Bereicherung ist für die Gemeinschaft. Sie singt wunderschön, sie ist ja, also letztlich tötet er sie?
Nee, er tötet sie
Nee,
tatsächlich
er
nicht.
nicht, aber genau, auf jeden Fall, ja, ist glaube ich jetzt zu so kompliziert, das zu erklären, wie sie stirbt. Aber sie stirbt auf jeden Fall und er ist auf jeden Fall ziemlich betroffen davon. Also er findet das schon schade. Und dann versucht er sich aber gleichzeitig auch mal wieder daran zu erinnern, so, nein, ist ein Androiden, ich sollte keine Gefühle für sie hegen, das ist mein Job, die sind keine Menschen, es ist okay, sie zu töten. So, und das finde ich auch immer so ein, also das fand ich immer sehr spannend, dieses ja, Spannungsverhältnis da.
Und zusätzlich auch die Ebene, die reinkommt, dass Rick Deckard sich teilweise selbst nicht sicher ist, ob er selbst vielleicht sogar ein Androide ist. Denn er wird ja, als er Luba Luft zum ersten Mal trifft und sie interviewt, beziehungsweise den Void-Kampf-Test bei ihr ausführt, ruft Luba Luft die Polizei und Rick Deckard ist eigentlich bei der Polizei, aber die Nummer, die Rick Deckard wählt, ist plötzlich wo ganz anders angeschlossen und er kommt zu einer, wird halt festgenommen von einem Polizisten, der sich später halt als Android herausstellt, weil sie so ein Parallelsystem aufgebaut, die Androiden haben ein Parallelsystem aufgebaut, in dem sie versuchen eben zu überleben. Und kurzzeitig ist im Buch eben nicht klar, ob vielleicht Rick Deckard ein falsches Gedächtnis eingepflanzt bekommen hat und selbst vielleicht ein Android ist. Und der kommt dann halt auch selbst ins Zweifeln.
Ja.
Und das ist halt auch eine spannende Komponente.
Ja, total. Und genau das meinte ich so, dass es halt irgendwie nicht bei allen klar ist, woran es erkennbar sein soll, wer Mensch und wer Android ist. Und was macht es überhaupt, also wo ist denn der Unterschied so?
Genau, die Androiden fragen sich, wie es ist, ein Mensch zu sein oder sind sich sicher, Menschen zu sein? Und die Menschen fragen sich teilweise auch, ob sie Androiden sind. Und genau, es ist eigentlich tatsächlich ja, schwierig.
Genau, diese höchst philosophische Frage, was macht eigentlich einen Menschen aus?
Ja.
Und ich würde mal durchaus behaupten, dass es auch reichlich Menschen gibt, die nicht besonders empathiefähig sind. Ja.
Genau. Dann würde ich vorschlagen, wir schauen jetzt erstmal den Film
Ja.
von 1982 von Ridley Scott verfilmt. Und danach schauen wir mal weiter.
Ist der neue Film eigentlich auch von Ridley Scott?
Der neue Film ist nicht von Ridley Scott, der ist von Denis Villeneuve.
Sagt mir nichts.
Das sagt mir auch gar nichts.
Aber Ridley Scott ist ja super bekannt. Also der hat ja auch hier Gladiator und also der hat ja
Alien. Also Alien. Vor allem, also ich verbinde damit Alien.
Ja, ja, auf jeden Fall ziemlich viele große Filme produziert.
Genau, und in der Hauptrolle spielt eben Harrison Ford jetzt mit von einem 1982er Film. Und die Filmmusik ist von Vangelis. Das ist auch, finde ich, sehr ja, eindrücklich.
Wer ist das?
Vangelis ist eine... Er ist ein griechischer Komponist und einer der Pioniere der elektronischen Musik. Mhm. Er hat dann auch so, also viel so Filmmusik gemacht, so 1492 die Eroberung des Paradieses mit, wie heißt er denn?
Ich weiß es, Gérard Depardieu.
Gérard Depardieu, stimmt. Ja. Und Sigourney Weaver. Als Königin Isabella.
Echt? Kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Aber der Film war auch mies.
Und er komponierte außerdem die Hymne der Fußball-Weltmeisterschaft der Herren 2002.
Toll.
Das ist natürlich jetzt eher unspannend. Genau, aber im Film Blade Runner finde ich es echt sehr eindrücklich. Jo, dann hören wir mal rein. Schauen wir mal rein. Ja, wir haben jetzt Blade Runner geschaut. Dramatisch.
Ja.
Und genau. Ich würde ganz kurz was sagen zu dem, was zu dem, so drumherum. Also das, was jetzt anders ist. Zum Beispiel, der Film spielt in 2019 in Los Angeles, also nicht wie im Buch 1992. Aber da der Film ja auch 1992 gedreht wurde.
Ich dachte 82. Vorhin hast du 82 erzählt.
Ah ja, genau. Nee. Achso, genau. Ja. Der Film wurde 82, kam 82 raus.
Mhm.
Und genau, im Buch spielt es ja in 92.
Achso, im Buch spielt es 92, ja. Und wahrscheinlich wäre ein Film, der 82 rauskommt, wäre 92 zu nah in der Zukunft gewesen.
Mit atomarem Krieg und so, ja. Genau.
Tja, nächstes Jahr 2019, ne?
Naja, aber gerade kam ja der 2047er Blade Runner raus, der spielt ja im Jahr 2047. Also.
Naja, ich dachte sogar 49.
Ja, du hast vollkommen recht. Es ist schon spät, es ist jetzt Mitternacht. Genau, was ich finde ein schönes Element ist, was im Buch zum Beispiel nicht rauskommt, ist viel Mehrsprachigkeit. Ne? Es spielt in einer Welt, wo viel also Kulturen, Leute zusammenleben und so weiter. Also Hauptsprache ist ja natürlich Englisch. Also wir haben jetzt gerade den englischen Director's Cut von 92 gesehen.
Mhm.
Aber es kommt halt trotzdem Chinesisch, Spanisch, Deutsch und auch Arabisch vor. Also halt eher so in Nebensätzen oder so, und es wird dann, kann wahrscheinlich auch untertitelt werden. Aber ich finde, ich mag das immer bei so Zukunftsfilmen. So.
Ja.
Das ist so einer dieser Zukunftsaussichten, die ich mal schön fände. Und es hat auch, das ist so ein bisschen dieses Cyberpunk-Element, finde ich. Bei Cyberpunk-Sachen ist es auch oft so. Ja, was anders ist, also hier im Film. Rick Deckard ist ein Allein-Einzelgänger, ein, wie du sagst, einsamer Wolf.
So ein Lonely Wolf-Typ auf jeden Fall, ja.
Genau, er hat keine Frau. Und das ist alles ein bisschen einfacher. Ne? Also es kommt nicht so Geschichten vor wie Parallelrealitäten, wo Leute. Wo Rick Deckard vielleicht zum Beispiel gefangen genommen wird von der Polizei, die von Androiden unterwandert ist oder so. Das ist alles zu komplex. Das ist alles im Buch Und im Film ist alles ein bisschen stringenter. Rick Deckard, Premierjäger, jagt Androiden.
Was mir jetzt auch erst im Film klar geworden ist, dass die Prämienjäger Blade Runner genannt werden. Und dass es deswegen Blade Runner heißt, weil die Prämienjäger so genannt werden. Ja.
Genau, also noch mehr Fokus auf auf Hauptcharakter Rick Deckard.
Und ich fand auch, dass, also wir hatten ja vorhin gesagt, was so auch zwei zentrale Elemente in dem Buch waren. Zum einen diese Religion, dieser Mörserismus, das kam ja auch gar nicht
Genau.
vor in dem Film. Und dieser Fokus auf die Tiere als Statussymbol, das war auch total nebensächlich. Also es ging schon auch um künstliche Tiere, aber halt eher so als Nebenelement. Also es war nicht dieses Fokussierte darauf, also dieses Element, was Rick Deckard so im Buch ja auch, also was so im Vordergrund ist, so dieses, ich arbeite als Prämienjäger, um mir ein Tier leisten zu können.
Genau. Also Rick Deckard fragt, glaube ich, in zwei Situationen Leute, ob es jeweils artificial animals sind, also künstliche Tiere. Interessanterweise fiel mir auch gerade ein, dass er bei beiden Male Androiden fragt, ob es künstliche Tiere sind.
Ja, stimmt.
Also erst Rachel, als
Nach
es
der
um die
Eule.
Eule geht von der Tyrell Corporation. Im Film heißt die Tyrell Corporation, also die Androiden bastelt so. Im Buch ist es die Rosen Corporation, also warum auch immer. Genau, und später fragt er nochmal Sora, also im Buch ist die Rolle die Opernsängerin, die du vorhin nanntest, Luba Luft, und im Film ist es eben Sora und es ist eher eine Tänzerin, die mit einer Schlange arbeitet, und die fragt er halt auch, ob es eine echte Schlange ist oder eine
Ja,
künstliche. Ja.
ja.
Genau, das sind alles so Sachen, die das Buch ein bisschen komplexer machen, mit so einer Glaubensrichtung, Mörserismus, mit verschiedenen nicht stringenten Elementen. Und da ist es halt irgendwie so im Buch mehr auf im Film mehr auf Stimmung gemacht. So. Die Idee, die ja nicht so zugesagt hat, habe ich das
Nee,
Gefühl.
es ist ich meine, gut, der Film ist von Anfang der 80er. Das merkt man auch. So, aber genau, also ich mag nicht so gerne Filme, die die ganze Zeit sehr düster sind. Also damit meine ich nicht unbedingt nur die Stimmung, sondern tatsächlich, es ist dunkel. Es ist weitestgehend immer dunkel. Schlecht beleuchtet, finde ich. Und fast die ganze Zeit regnet es und irgendwie wird halt versucht, diese düstere Stimmung jetzt nicht im bildlichen, sondern im übertragenen Sinne durch die Dunkelheit und den Regen halt herzustellen. Und daneben noch so diese Musik, die du ja ganz gut findest, aber die ich eher finde, dass sie so einen leicht einschläfernden Charakter haben.
Ja, es ist halt, ich finde, das passt halt alles zu so einer dystopischen Zukunftsaussicht, ne? Es ist alles düster. Es gibt so ein bisschen so diese spelunkenhafte Musik, mal so ein bisschen Klimpern, mal ein bisschen Saxophon. Es ist so ein bisschen alles aussichtslos. Leute trinken Alkohol.
Ja, ich würde dir da vollkommen recht geben, nur das ist halt sehr gewollt alles. Also so, okay, eine Dystopie ist dunkel und es regnet und also weißt du, es ist so eine Klischee-Dystopie, finde ich.
Also, ich möchte hier noch an dieser Stelle sagen, dass Blade Runner einer meiner Lieblingsfilme ist und der Film, den ich in meinem Leben am meisten gesehen habe. Ich habe Blade Runner bestimmt, also den 1982er, bestimmt 40 oder 50 Mal gesehen.
Ich möchte dir deinen Lieblingsfilm auf jeden Fall auch nicht schlecht
Nein, also es ist
reden.
ja auch einfach eine persönliche Sache, ne? Also, offenbar
Ja.
gefällt mir diese Stimmung
Ja.
und dir Du findest es ein bisschen zu gewollt, ist ja voll.
Okay. Ich habe so viele schlechte Filme in meinem Leben gesehen. Also, die ich trotzdem gut finde auch. Mhm. Also, ich finde, dass Filme schlecht sind, muss ja nicht heißen, dass ich sie nicht gut finde.
Okay, na gut. Also, könnte Blade Runner gut sein, aber du findest sie schlecht. Ja, ich habe so ein paar Sachen, die uns ja auch beiden teilweise aufgefallen sind. Aber ich weiß nicht so genau. Also eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass es sehr viel um Realität geht. Also ich weiß nicht, ob das im Buch so rauskommt, aber im Film geht es so ein bisschen, also sehr viel um Realität. Zum Beispiel gibt es eine Verhörszene, die das zeigt, wo Leon, einer der Androiden, verhört wird. Und das ist eine Szene, die wurde gefilmt, also auch im Film. Und die schaut sich Rick Deckard immer wieder mal an und hört sich immer wieder mal an. Und ich habe gelesen, dass es sich bei dieser Aufnahme nicht um dieselbe handelt. Es wird immer eine andere abgespielt und gezeigt. Und das ist auch so ein bisschen im Spielen mit der Realität und dem Bewusstsein der ZuschauerInnen, dass es irgendwie ja, die Frage aufwirft, was ist eigentlich Realität? Und damit in Verbindung eben, dass den Androiden zum Beispiel falsche Erinnerungen eingepflanzt werden, um sie vom Konzern aus, von dem Tyrell Corporation, realistischer und nicht so leicht aufspürbar zu machen. Hm. Es geht um Erinnerungen, um Realität. Möchtest du dazu irgendwas sagen? Sonst mache ich weiter.
Nee, also ich finde es auch einfach, also ich finde es sehr spannend. Mhm. Und du meintest ja auch, dass dir das ja selber gar nicht aufgefallen wäre, wenn du es nicht nachgelesen hättest.
Genau.
Dass da unterschiedliche Einspielungen gemacht wurden.
Wie gesagt, ich habe den 40 Mal oder so gesehen. Ich habe, und es kommt sehr oft vor, diese Einspielungen bestimmt, also pro Film so 5, 6 Mal so. Und es fiel mir nicht auf, ne?
Ja.
Also ich schätze, weil das Gehirn einfach das auch wiedererkennt. Es war schon mal da und es ist so ungefähr, also es ist die Szene irgendwie so.
Mhm.
Was ein bisschen anders ist zum Buch, ist, dass die Androiden, finde ich, so nach Ursprung und nach Herkunft suchen, ne? Die kommen zur Erde zurück, nicht weil sie wie im Buch fliehen, sich verstecken, ihre Ruhe haben wollen. Auch. Aber im Film suchen sie nach dem Ursprung und der Möglichkeit, sich zu, also den Tod aufzuhalten. Also sie treffen sich ja mit dem Chef von der Tyrell Corporation, dem Tyrell, und Roy Batty spricht ihn dann auch ja an mit Vater. Ja? Also so eine Ursprung und dann auch sagt auch zu ihm Gott, spricht er auch davon, dass Tyrell vor dem Gott der Biomechanics sein wird, also Göttlichkeit, so Vater, Ursprungs, also, weißt du, weil erst tun die beiden Androiden, Leon und Roy Batty, sich ja so herantasten an den Tyrell-Konzern, indem sie erst zu den Augen kommen, also der die Augen macht, dann zu dem, der die genetischen Sachen macht und dann der den Kopf macht, und, also den Geist, also so, und das Gehirn und so.
Ja. Ich finde es ja aus einem philosophischen oder politischen Standpunkt her eher schwierig. Also, was ist schwierig? Also ich finde es, ich mag die Intention im Buch einfach lieber. Also ich finde den Gedanken, dass wenn Androiden ein eigenes Bewusstsein haben, dass sie sich nicht von Menschen ausbeuten lassen wollen, dass sie ihre persönliche Freiheit haben wollen, finde ich nachvollziehbar. Und macht... Also ich finde halt auch, dass die Figuren dadurch im Buch ja auch irgendwie ambivalente Figuren sind, so wie Menschen halt auch ambivalent sind, so. Und nicht nur pauschal so oder so. Und genau, und im Film, also ich weiß nicht, diese Frage nach der Herkunft, finde ich, ist zwar auch interessant so, aber ich finde die nicht so, also nicht ganz so cool wie die andere Message aus dem Buch.
Ja, ich finde halt eher, dass es ihnen halt noch, also ich finde es eher umgekehrt, dass es den Androiden im Film nochmal einen Aspekt verleiht, weil sie ja auch davon getrieben sind, weiter zu leben, ne? Und dementsprechend, da der Aspekt davon dazu kommt, dass sie nicht sterben wollen und auch, dass die anderen Androiden nicht sterben sollen, das macht sie ja menschlicher wiederum.
Ja.
Ne? Weil Menschen wollen nicht sterben. Es gibt so viele Sachen, die sie tun, um zu verhindern, dass sie sterben.
Das stimmt.
Und die Androiden im Buch lassen sich ja, also die haben halt diesen Überlebenswillen, den sie aber halt eher durch Flucht und Rückzug zeigen, ja.
Aber genau, das konnten wir uns beide nicht mehr so richtig erinnern, ob es im Buch auch diese bedingte Lebensdauer gab, ne? Also weil jetzt im Film war das ja ein zentraler Aspekt. Die Androiden haben nur eine gewisse Laufzeit, um es mal so zu sagen. Nach 4 Jahren sterben sie so oder so. Was ja dann auch ja quasi erst den Grund liefert für diese Auseinandersetzung, dass sie leben wollen, dass sie länger leben wollen, dass für alle anderen auch wollen. Und wenn es im Buch gar nicht der Fall ist, dass sie ein Ablaufdatum haben, dann fehlt ja auch die Intention. Also
Ja, das können wir uns leider beide nicht mehr dran erinnern, aber
ja.
genau das, da bin ich, ja genau, pflichtig hier vollkommen bei.
Ja, und also ich können wir ja gleich nochmal diskutieren. Das hast du ja ein bisschen anders gesehen. Also ich finde halt auch ein wenig schade, dass im Film die Androiden per se erstmal die Bösen sind. Und also, dass da so ein Dualismus aufgemacht wird zwischen die Menschen sind die Guten und die Androiden sind die Bösen. Also die werden halt wirklich so als klares Feindbild porträtiert. Und das finde ich ist halt im Buch nicht der Fall gewesen, dass es da irgendwie so krass merkbar war, okay, bam, da ist der Feind, so in etwa, und das sind die Bösen. Die einzige Ausnahme hier im Film war Rachel, die halt aber auch so das krasse Gegenteil im Prinzip wieder, so absolut verletzlich, schutzbedürftig, unterwürfig.
Genau, und im Buch ist sie ja auch erst so, lässt sich dann auch mit Rick Deckard ein, aber dann kommt halt raus, dass sie voll die Verbündete von den anderen Androiden ist und die tatkräftig unterstützt.
Was ich eigentlich ganz cool fand.
Ja, und dann halt, also sie ist halt die Rebellische und die bringt dann auch die Ziege von Rick Deckard um. Und du meintest ja, das ist ja.
Genau. Also ich fand das auch erstmal krass im Buch so, dass sie, also warum die arme Ziege so. Genau, aber eigentlich so, wenn ich so drüber nachdenke, so wenn Rache halt das Motiv war, weil Rick Deckard Kacke zu ihr war und die umbringt und so weiter. Ich finde, Rache ist ein starkes menschliches Gefühl. So. Und
Auf
ich
jeden Fall.
finde, Gefühle also sind nicht zwangsläufig immer ja, positive Gefühle oder so.
Genau, und zu dem, was du gesagt hast, mit, dass die Androiden im Film vor allem böse dargestellt werden und die Menschen eher gut. Ich sehe das, ja, genau, wie gesagt, differenzierter und kann mir vorstellen, dass es einfach eine falsche Fährte ist, die der Film erst aufbaut, um letztendlich dann zu im Showdown, wo Roy Batty ja Rick Deckard, also seinem Verfolger, der ihn töten will, das Leben rettet, da wechselt das halt. Und also er rettet ihm das Leben kurz bevor er selbst stirbt und erzählt ihm noch von den ganzen tollen Sachen, die er gesehen hat im Leben, und sagt: "All those moments will be lost in time, like tears in rain." Wir hören uns das kurz an.
"Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die."
Das ist einfach dramatisch, diese Szene, ne? Jedenfalls, genau, auf Deutsch sagt er also: "All diese Momente und Erinnerungen halt, ne, werden verloren sein, so wie Tränen im Regen."
Ich habe da ja von dieser Szene eine andere Interpretation.
Ja, bitte.
Naja, die ganzen 20 Minuten vorher oder so war ja dieser Showdown in dem Haus. Und ich finde, da wurde ja ziemlich eindrücklich auch dargestellt, wie Roy Batty so einen spielerischen Charakter hat. Also der spielt ja mit Rick Deckard. Der gibt ihm ein paar Sekunden Zeit, schon davon zu laufen. Steckt hier mal seinen Kopf durch eine Wand oder, also ich finde, der spielt die ganze Zeit mit Deckard so, also er hat so richtig Spaß an diesem Verfolgungsspiel. Und ich finde, dass er ihn gerettet hat, ist nicht zwangsläufig, also kann, aber muss nicht unbedingt ein Plot-Twist sein, sondern das Spiel wäre sonst zu Ende gewesen, wenn Deckard abgestürzt wäre vom Dach und er ihn nicht gerettet hätte. Dann wäre das Spiel halt vorbei gewesen. So, und so konnte er weitermachen.
Naja, aber auch nur bedingt. Also würde ich auch mich nicht hundertprozentig anschließen, weil es ist ja auch so, vorher wurden alle seine GefährtInnen getötet von Roy Batty. Er ist alleine, er hat keine Hoffnung mehr und er versucht sozusagen das Beste draus zu machen. Und er ist auch ein bisschen einfach verloren.
Ja, schon, aber wenn er so verloren ist, dann, also ich finde, das bekräftigt ja eher nochmal meine Argumentation so, dass er das nicht zulassen will, dass er einfach vom Dach abstürzt, sondern dass er vielleicht eher die Chance nutzen wollte, ihn selbst noch zu erledigen, was dann nicht mehr der Fall war, sondern vielleicht hat er dann gemerkt, okay, meine Zeit ist abgelaufen, jetzt werde ich höchst poetisch oder sowas.
Ja, den Sinn, ja, er wollte dem Moment vielleicht einen Sinn geben noch und dass die alle gestorben sind, noch einen Sinn geben, indem er einem Menschen, also dem Blade Runner Rick Deckard, etwas mitgibt, um ihn zu verändern.
Vielleicht. Vielleicht. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher.
Okay, was ich auch noch sagen wollte zu diesem Gut und Böse, im Buch ist es ja so, dass die Androiden, finde ich, eher positiver dargestellt werden und nicht so böse, aber zum Schluss, dadurch, dass die zum Schluss zeigen, dass sie keine Empathie haben, zum Beispiel gegenüber Tieren, wo sie halt dieser, wie gesagt, schon dieser Spinne die Beine ausreißen und das ihnen so zum Schluss zeigt, dass sie böse sind. Und da finde ich eher das Buch so aufzeigend und auch erst mit der falschen Fährte wieder, okay, die Androiden sind auf der Flucht und eigentlich sind sie vielleicht auch gut, aber zum Schluss empathielos böse.
Ja, stimmt, würde ich, glaube ich, mich weitestgehend anschließen. Ich finde es, fand es, glaube ich, auch ein bisschen schade, dass das Buch diesen diese Änderung am Schluss noch gemacht hat. Mhm. Weil ich fand, das hat eigentlich super viel Potenzial gehabt, dass eben die Androiden so per se nicht wirklich so einfach zu unterscheiden waren von den Menschen und halt diese philosophischen Fragen aufgemacht hat mit, was bedeutet es eigentlich, Mensch zu sein? Und das ich auch ein bisschen schade im Buch fand, dass es dann halt zum Schluss so simpel, die simple Lösung war, dass, okay, hier zeigen sich jetzt die Androiden dadurch, dass sie empathieloser sind.
Wobei es vielleicht so ist, weil Rick Deckard im Buch ja auch so hin und wieder, also so ambivalent ist und zum Schluss aber sich sicher ist, dass die Androiden böse sind und damit klarkommt, dass er diesen Job macht. Also erst denkt er ja noch so, ja, ich hör auf, aber dann denkt er, ja, das ist voll okay, dass ich das gemacht habe. Dass vielleicht die LeserInnen draufgebracht werden sollen, dass es halt die Androiden vielleicht doch nicht so, oder dass es alles vielleicht mehrschichtiger ist, wie dem auch sei.
Ich frage mich halt, was die Intention ist, ne? Also sollen wir als LeserInnenschaft, sollen wir pro oder contra Androiden sein, ne? Mhm.
Genau, und im Buch ist es ja, wie gesagt, so, Rachel ist erst so die Gute, die dann halt so zu scheinbar zu bösen wird, indem sie halt rebellisch und mit den Androiden verbündet ist. Und im Film ja dieses eindimensionale, brave Mädchen.
Bechdel-Test besteht der Film übrigens auch nicht.
Nein, natürlich nicht. Es gibt auch diese eine Szene, die ich immer überspringen muss, wenn ich den schaue, in der das so eine, aus meiner Perspektive, so eine übergriffige Szene von Rick Deckard gegenüber von Rachel ist, die wahrscheinlich veranschaulichen soll, dass Rachel als Androide nicht gut mit Gefühlen umgehen kann und Rick ihr das erst beibringen muss. Hm. Das ist eine meiner, also sehr unausstehliche Szene. Ich finde, der Film hat aber so epische Szenen, ja? wie zum Schluss diese, die du, ich weiß auch nicht, also diese Szene, diese Abschiedsszene, wo Rutger Hauer, also der Schauspieler, der Roy Batty spielt, eben diese Erinnerung von sich gibt. Und oder wenn zum Beispiel Tyrell sagt zu Roy Batty, als Roy Batty zu ihm kommt und ihn darum irgendwie bittet, um Ideen, sein Leben zu verlängern, und Tyrell sagt, so eine Metapher von wegen, dass man nur einmal ein Licht, ich krieg's jetzt gerade nicht zusammen, aber halt, dass Roy Batty eben doppelt so stark gebrannt hat als Flamme, also eine Flammenmetapher, wie andere und
ich weiß, was du meinst. So wir haben alle nur so ein Licht also für die Lebensdauer und ihr brennt doppelt so hell und deswegen auch doppelt so schnell oder so etwa so. Du hast viel mehr geleistet oder du hast viel mehr geschafft in deiner kurzen Zeit und deswegen lebst du kürzer oder so. Also so.
Ich schneide das mal kurz rein. You were made as well as we could make you, but not to last. The light that burns twice as bright burns half as long, and you have burned so very, very brightly, Roy. Look at you. You're the prodigal son. You're quite a prize. Genau, und vielleicht liegt es halt auch einfach daran, dass ich es halt so oft gesehen habe und dann halt auch da viel Spaß dran habe. Naja.
Diese epischen Szenen finde ich ja eher mal sehr belustigend, also gerade aus so alten Filmen. Irgendwie kann ich die immer nicht so richtig ernst nehmen, irgendwie, wenn da Roy Batty im strömenden Regen plötzlich
mit der Taube.
Mit so eine Taube, eine weiße Taube in der Hand hat und dann wird es ein bisschen so Slow Motion plötzlich und blickt nach unten und die Taube fliegt nach oben und der Regen strömt über den halbnackten Körper. Und es ist so. Oh.
Es ist halt symbolisch und ja, es ist total flach teilweise, aber mich berührt es halt irgendwie. Auch zum Beispiel kurz danach dieser Szene, also die zweitletzte Szene, wo der Kollege von Deckard sagt, it's too bad she won't live, but in the end who does? Also es ist so schade, dass sie nicht leben wird, aber am Ende, wer tut das schon?
Too bad she won't live. But then again, who does?
Und es geht um eine Anspielung auf Rachel, die ja auch eine begrenzte Zeitspanne von 4 Jahren zu leben hat. Und Rachel und Rick Deckard hauen ja am Ende zusammen ab, weil Rachel ist noch auf der Abschutzliste und Rick Deckard wurde also im Verlauf des Films gerettet von Rachel in einer Szene, da wäre er fast gestorben und sie hat einen anderen Androiden umgebracht und sie fliehen dann zum Schluss, weil, ja, Love Story und so, ne? Hm. Genau, aber das sind dann auch diese Fragen, ne? Wer lebt? Was ist Leben? So diese philosophischen, flachen Fragen, die mich berühren.
Ich finde die Fragen an sich ja auch total spannend. Also, das will ich gar, also ich mag die Thematik ja auch und also grundsätzlich mag ja auch andere Filme und Serien, die dieses Thema aufgreifen, mag ich auch total gerne. Wir erinnern uns an Westworld oder Ex Machina, finde ich ja auch finde ich super cool.
Ja.
Und diverse andere, die mir jetzt nicht einfallen, genau, aber find ich grundsätzlich einfach eine super spannende Thematik.
Ja. Ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben, das Augenmotiv. Wollen wir noch über das Augenmotiv sprechen?
Wenn du möchtest.
Ja, lieben gerne. Also, es geht im Film sehr viel um Augen. Also, Augen als, also jemand hat die Augen kreiert von den Androiden. In einer Szene werden die Augen von dem Erfinder der Androiden eben kaputt gemacht, zerstört. In einer Szene ist zum Beispiel so, dass Roy Batty Quatsch macht mit Plastikaugen und Unsinn macht damit. Ja, das fällt mir nicht mehr ein.
Die Roy Tyrell die Augen ausdrückt.
Das meinte ich mit zerstört.
Also,
Augen ausdrückt, ja. Ja, du hattest da so eine Assoziation mit Freud.
ja, ich dachte, du hättest auch noch irgendwas mit dem Augenmotiv.
Das würde ich dann in den Anschluss sagen.
Ja, genau. Ich habe vor über 10 Jahren mal ging es in der Schule auch um das Werk von E.T.A. Hoffmann, der Sandmann, das ja auch so ein zentrales Augenmotiv hat, wo immer diese Angst davor besteht, dass der Sandmann kommt und einem die Augen aussticht oder so ähnlich. Naja, auf jeden Fall mussten wir da einen Text von Freud lesen. Und nach Freud hat dieses Augenmotiv wohl was mit der Angst, also in Wirklichkeit geht es wohl da um Penisse. Denn die Augen wären nur symbolisch für verletzliche Körperteile, für Weichteile, für Sachen, die halt wo eine Angst davor besteht, dass die verletzt werden und Freud und Penisse halt.
Ja, ich verstehe. Nun ja. Genau, meine Assoziation damit ist, dass, das ist auch schon ganz lange her, wo ich das mal gelesen oder gehört habe, aber ist es mir so im Kopf geblieben, dass Augen ja das Einzige am Körper ist, was lebt und was man sieht. Denn die Haut ist ja die Außenhaut, die äußerste Hautschicht ist eben totes Hautgewebe und dann gibt es noch Nägel und Haare, sind alles Horn, ist alles totes Zeug. Nur die Augen sind lebend. Und dementsprechend auch vielleicht so halt eine Metapher mit Leben.
Mhm.
Ja.
Die Zunge zählt nicht, weil die nicht unbedingt von außen sichtbar ist, es sei denn, du streckst sie raus.
Ja.
Ja. Ja, ja, also na klar, die Verletzlichkeit und aber stimmt, das ist auf jeden Fall auch spannend.
Ja.
Wir können jetzt nicht mit dem Augenmotiv abschließen.
Genau. Als nächstes werden wir auf jeden Fall den Blade Runner 2049 sehen. Vielleicht nicht mehr unbedingt heute Nacht, aber wer weiß. Ich habe den ja schon gesehen. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagen wirst, weil du hast ihn noch nicht gesehen.
Nee, ich habe bis jetzt, also Blade Runner, den wir gerade geschaut haben, den haben wir uns schon mal angeschaut, das ist aber auch schon wieder eine Weile her und das Buch kenne ich, aber genau, den neuesten Film kenne ich noch nicht, bin also auf jeden Fall auch sehr gespannt auf einen alten Harrison Ford.
Ja, also das ist auch so eine Sache, dass es gab diesen Star Wars vor ein paar Jahren mit dem alten, mit Harrison Ford jetzt und auch der Blade Runner, ich bin
Indiana Jones gab es ja auch
mit
alten Harrison Ford.
Oh, da gibt's ja, es kommt ja ein neuer.
Echt?
Indiana Jones, ja. Genau.
Ich glaube, ich muss ihn sehen.
Mhm.
Das ist auch fällt auch unter die Kategorie richtig schlechte Filme, die ich gut finde.
Was mir noch einfiel, was ich gerne zur Einleitung gesagt hätte, was ich aber vergessen habe, ist, dass es nicht nur das Buch gibt und die beiden Filme, sondern auch ein Computerspiel.
Hm.
Das ist 1997 erschienen und das habe ich auch gespielt tatsächlich.
Hm.
Und da fand ich zum Beispiel witzig, dass es nicht so ist, also es ist ein, du klickst so rum, also so ein bisschen Point and Click, glaube ich, und es ist nicht so, dass du, wenn du das nochmal spielst, dasselbe Spiel spielst. Das heißt, es kann sein, dass wenn du in einen Raum kommst, sich die Welt, also Welt so verändert hat, dass es eine andere Story gibt.
Okay.
Also in einer Story ist zum Beispiel so, dass die Welt voller Zombies ist und in der anderen gibt es gar keine.
Mhm.
Und sowas. Also halt auch wirklich eine dramatische Veränderung und dann auch vielleicht auch wieder mit Realität so und so Quatsch zu machen.
Spannend.
Ja.
Okay, dann wir müssen ins Bett.
Genau, und dann schauen wir irgendwann Blade Runner 2049 mit Harrison Ford. Und ich muss mal kurz schauen, was da noch für Hauptdarsteller in waren. Ach genau, hier, wie heißt er? Ach,
Ryan Gosling.
Ryan Gosling.
Oh, Robin Wright spielt da auch mit.
Robin Wright.
Die spielt bei House of Cards die Präsidentin-Gattin.
Mhm. Jared Leto, der Arsch. Also weil, aus Prinzip, weil er als Cis-Typ eine Transfrau gespielt hat.
Mögen wir nicht.
Genau.
Okay. Das wird spannend.
Auf jeden Fall. Dann, genau. Also wenn wir wieder anfangen, dann haben wir wahrscheinlich den Film geschaut, deshalb ja, schauen wir da jetzt mal rein, ne? So, da sind wir wieder nach dem Film Blade Runner 2049.
Der war lang.
2 Stunden und 40 Minuten oder so.
Ja, ja. Bestimmt fast doppelt so lang wie der erste, oder? In den 80ern hat er bestimmt nur so klassische 90-Minuten-Filme gemacht.
Naja, je nachdem, welchen du meinst. Ne? Ich habe ja hier die DVD-Box, die Collector's Edition. Da sind ja 5 verschiedene DVDs mit insgesamt Warte mal, vielleicht kenne ich das gerade. Also mit, auf jeden Fall mit verschiedensten Versionen.
Wir haben den Director's Cut gesehen.
Wir haben den Director's Cut gesehen. Na, nicht den Final Cut, ne? Final Cut. Und hier ist natürlich die Minuten ist drauf.
Vielleicht auf den DVDs? Ich habe das gerade hier irgendwo gesehen.
Der geht 1 Stunde und 57 Minuten, der Director's Cut von Blade Runner.
Okay, na gut. Also auch schon recht lang, aber.
Ja, 2 Stunden ist ja, finde ich, kann man 2 Stunden. Also.
Ja, ja, für einen Film aus den 80ern meinte ich.
Also. Film aus den 80ern. Aber zum Beispiel Odyssey im Weltraum, 2001 Odyssey im Weltraum, ist das ein Film der 90er oder der 80er? Ist ja auch so ein richtig langatmiger Film.
Also, wie dem auch sei.
ich glaube, wir kommen ins Labern.
Ja.
Und das finde ich voll gut. Wie dem auch sei. Ja, genau.
Möchtest du erstmal was zum Film erzählen? Oder hast du schon was zum Film erzählt?
Nee, ich habe noch gar nichts zum Film erzählt. Also die Story, die knüpft grob an den Blade Runner, an den ersten Film. Es gibt sowas wie die Tyrell Corporation, die ist aber pleite gegangen. Die kommt dann nur im Vorspann vor. Und der große Player als Corporation ist die Wallace Corporation, die auch tatsächlich Tyrell Corporation Stuff aufgekauft hat und dementsprechend auch da wieder anknüpft. Denn Androiden-Stuff wurde erst verboten, aber mit der Wallace Company wird es wieder ins Rollen gekommen. Und
ja, weil die irgendwie eine Technologie oder irgendeine Möglichkeit gefunden haben, die Androiden gefügig zu machen.
Genau, also und die aktuelle Version, die Nexus 8 Generation, sind die unterwürfig sind, die Androiden. Und alle anderen sind halt die tatsächlich immer noch gejagt werden. Von den Blade Runnern.
Aber auch, also auch von den Nexus 8 Generation, glaube ich.
Genau, auch.
Ja, genau. Ja.
Genau, der Hauptcharakter, das ist Kay, gespielt von Ryan Gosling. Ist halt ein Blade Runner, der Hauptcharakter, und er ist eben ein Androide. Und da wird am Anfang auch schon deutlich, auch wenn die Androiden jetzt mittlerweile auch im System mitarbeiten und nicht nur verfolgt werden, sie sind immer noch gehasst. Alle, also viele, viele tun Kay eben beleidigen, also umgangssprachliche Beleidigung ist Skinjob. Das, genau.
Ja, aber das fand ich auf jeden Fall schon mal eine spannende Wendung, dass Androiden auch bei der Polizei arbeiten und Blade selber Blade Runner sind.
Ja. Jo.
Und ansonsten gab es eigentlich gar nicht so viel Handlung. Ja. Also in den 2 Stunden 40 Minuten hielt sich die Handlung doch recht in Grenzen, würde ich mal sagen.
Magst du kurz sagen, was grob geht? Mit der falschen Fährte und so?
Also, Kay erledigt zu Beginn des Filmes einen Androiden und in dessen Garten wird eine Kiste gefunden. Und in dieser Kiste befinden sich Skelettteile, die, wie sich bald herausstellt, die von Rachel sind.
Wir erinnern uns an Rachel aus dem ersten Film und dem Buch, also im Buch die Kooperierende mit den Androiden und im Film, in dem ersten, das brave Mädchen, auch Androiden.
Genau, die zum Schluss mit Deckard ja durchbrennt.
Genau.
Ja, genau, und der Clou an der Geschichte ist, anhand des Skeletts können sie irgendwie rausfinden, dass Rachel schwanger war und ein Kind geboren hat.
Mhm.
Und das ist so dieses, wow, das geht. Also Androiden können gebären. So, das ist so das Neue. Und als das rauskommt, ist quasi klar, okay, das darf auf gar keinen Fall die Runde machen, weil das würde das System instabilisieren oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall ist der Job von Kay, er soll eigentlich dieses Kind finden und eliminieren.
Für die Polizei.
Für die Polizei, genau. Ja.
Genau, ich glaube, der Gedanke ist eben, dass die Unterschiede zwischen Menschen und Androiden immer mehr verschwimmen und das halt einer der wesentlichen Unterschiede war, dass Androiden sich von sich aus nicht reproduzieren können.
Genau. Und es gibt auch diese eine Szene, in der Kay nämlich nicht sicher ist, ob er diesen Job ausführen kann. Und dann wird er von seiner Chefin gefragt, was es denn für ihn für einen Unterschied macht, ob er irgendeinen Androiden tötet oder dieses Kind, was übrigens inzwischen kein Kind mehr ist, sondern so um die 30 ist. Also es ist 30 Jahre her, dass Rachel dieses Kind geboren hat. Genau, und da sagt er, etwas, was geboren wird, hat eine Seele.
Genau. Und seine Chefin namens Madame sagt dann auch zu ihm, ja, du kamst auch 30 Jahre lang klar ohne Seele, du brauchst jetzt nicht damit anfangen, also eine Sehnsucht nach Seele aufzubauen oder so, oder selbst eine zu entwickeln.
Das mit den 30 Jahren hat sie, glaube ich, nicht gesagt.
Ja.
Genau, wir werden als Zuschauende, werden wir auf eine, wir spoilern hier hart, oder?
Auf jeden Fall.
Wir werden auf eine falsche Fährte geführt, und zwar... genau, diese Geburt dieses Kindes ist 30 Jahre her und an der Stelle, wo das Skelett gefunden wurde, gab es einen Baum, in dem so ein Datum eingraviert war und Kay, die Hauptfigur, hat irgendeine Erinnerung an dieses Datum, hat so eine Kindheitserinnerung und auf jeden Fall werden wir als Zuschauende auf die Fährte geführt, dass Kay das Kind von Rachel ist und wie wir uns natürlich auch schon denken könnten, Rick Deckard ist der Vater. Wer hätte das gedacht?
Ja.
Genau, und im Prinzip geht es in dem Film die ganze Zeit nur um die Suche nach der Wahrheit.
Ja, genau. Und letztendlich stellt sich heraus, dass Kay nicht der Sohn von Rick Deckard und Rachel Rosen ist.
Rachel Tyrell.
Je nachdem.
Je nachdem.
Und genau. Also du hattest schon sehr früh diesen Verdacht, dass es du hattest den Verdacht sehr früh, dass K das Kind von den beiden ist. Noch bevor ich, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, diesen Verdacht hatte, das war sehr früh diese Verdachte. Aber genau, es ist halt ganz, ganz, oder es ist so offensichtlich gemacht, dass man so denkt, oh, das ist so offensichtlich, ne? Mhm. Dann, also irgendwann, als ich es später gecheckt hatte, dann beim ersten Schauen, habe ich auch gedacht, das ist total offensichtlich und oh Mann, aber es ist halt eine falsche Fährte und stellt sich dann halt als falsch raus.
Ja. Genau, ein paar Sachen sind mir einfach immer noch unklar jetzt bei dem Film, also die sich für mich nicht so ganz aufgelöst haben. Zum Beispiel, also was wir gerade meinten, der Tyrell-Konzern wurde jetzt aufgekauft von diesem Wallace-Konzern und es gibt diesen Chef der Wallace-Company.
Wallace.
Mhm. Und der ist irgendwie super brutal und weiß nicht so ganz, was seine Rolle war, außer dass er zwei, dreimal aufgetaucht ist und brutal war, so. Mhm. Und er hat aber noch eine Mitarbeiterin, die auch Androide ist. Und deren Rolle ist mir einfach nicht so ganz klar, weil die bricht bei der Polizei ein und klaut das Skelett und tötet dort auch Leute bei der Polizei. Aber es macht irgendwie manchmal den Anschein, dass sie Kay hilft, aber auf der anderen Seite verfolgt sie ihn ja auch und nimmt dann Rick Deckard gefangen und, also genau, mir ist einfach ihre Rolle bei dem Ganzen nicht so richtig klar geworden. Zum Schluss stirbt sie. Sie ist quasi der Endgegner halt auch, ne? Mhm. Und also nicht Wallace, der Firmenbesitzer ist der Endgegner, sondern sie ist die Endgegnerin.
Stimmt, Wallace überlebt ja und wird gar nicht irgendwie so als...
Ja, ja, genau, Endgegner der hat irgendwie voll die Nebenrolle, so der Firmenboss.
Das ist Sylvia Hooks, haben wir gerade nochmal gegoogelt. Die Love oder Love oder so spielt. Weiß
ich
jetzt auch nicht.
Weiß ich auch nicht. Ich glaube, ihr Name wurde nicht wirklich häufig genannt während des Films.
Und ich finde, dass sie halt eigentlich vor allem eine Handlangerin von Wallace ist und dass sie Kay ja dazu auch nutzt, um letztendlich an Rick Deckard heranzukommen. Da Kay ja die ganze Zeit auf der Suche nach seiner Herkunft ist und letztendlich um eben Rick Deckard zu finden. Warum auch immer. Also entweder weil der hat schon mal ein Androidenkind gezeugt, also ist sein DNA-Zeug interessant, keine Ahnung. Oder warum auch immer.
Ja. Erschleicht der Eindruck, dass dieser Film eine Fortsetzung machen möchte, vielleicht.
Oh Gott.
Naja, weil es gab ja auch dieses offene Ende, ne, weil zum Schluss Kay wird von einer Gruppe rebellischer Androiden gefunden, die halt auch mit ihm reden und ihm sagen so, dieses Kind, was geboren wurde, ist der Beweis, dass wir auch menschlich sind oder sogar noch menschlicher als Menschen. Irgend sowas sagt die ja eine. Und wir müssen für unsere Freiheit kämpfen. Mhm. Und dabei ist es ja geblieben. Bei dieser einen Szene, dass diese Rebellen existieren und mit Kay reden. Und das es hatte zumindest Potenzial, dass dieses Ende bewusst so gewählt wurde, um noch eine Fortsetzung zu machen.
Ja, also ich habe gerade einen Artikel gefunden, in dem Ridley Scott sagt, dass er gerne einen dritten Teil haben möchte. Mhm.
Das überrascht mich jetzt nicht.
Ja. Da steht auch drin, dass der Blade Runner 2049 gefloppt ist. Und also an den Kinokassen. Und Ridley Scott sagt selbst, könnte an der Länge des Films gelegen, ja.
Ja. Mhm. Genau, so insgesamt aber fand ich den nicht schlecht. Also war Spannungsaufbau dabei. Ich fand auch die Bilder ganz schön. Also diese epischen Bilder.
Und die sphärische Musik und so.
Ja, es war halt nicht. Vielleicht sind 80er-Filme einfach nicht sowas für mich oder so. Ich kann es dir nicht so genau sagen, aber.
Weil vom Prinzip her war ja sehr viel so. Also so dieses.
Es war schon war schon viele Elemente ähnlich wie in den 80ern, ja. Aber vielleicht nicht ganz so dunkel, vielleicht.
Genau, es war dann halt eher so eine verstrahlte, radioaktive Düsternis. Also so wie sehr viel Orange, so knallig. Ja. Oder so irgendwas Knalliges, aber halt genau, nicht ganz dunkel.
Ja.
Ja, genau, also eins der Sachen, dass die Androiden sagen, dass Geburt und Gebären dass der Menschlichkeitsbeweis schlechthin sind und sie sozusagen besser damit sind als Menschen sogar, könnte ja vielleicht auch damit sein, dass Menschen in der Zukunft auch gar nicht mehr so fruchtbar sind oder so.
Vielleicht. Ja.
Aber finde ich halt auch einfach wieder spannend, dass so der menschlichste Beweis hier über Gebären und sowas läuft.
Ja, naja, als Gegensatz zu konstruiert halt, ne? Also im Gegensatz zu technisch hergestellt, synthetisch hergestellt.
Wobei das halt da in dieser Welt ja so durchlässig ist. Also die Androiden haben ja auch DNA.
Ja.
Ne? Dass halt die Frage, also wirklich halt auch ist, was ist da eigentlich der Unterschied groß? Also auch dieses Konstrukt von Seele, ne? Sowas. Also
ja.
Die Androiden haben wahrscheinlich auch genau dasselbe Bewusstsein und in Anführungszeichen Seele, das die anderen Menschen auch haben. Nur es ist halt so eine, es ist halt ein Narrativ, das wahrscheinlich konstruiert ist, um den Unterschied klar zu machen und um gesellschaftlich aufrecht zu erhalten, um auch eine Zweiklassengesellschaft zu erhalten.
Ja. Ja, es ist, also philosophisch gesehen, es ist höchst spannend, weil es ja auch zum Beispiel um diese ganzen Erinnerungen geht. Und die Tochter übrigens, die von Rick Deckard und Rachel ist, das ist diejenige, die die Erinnerung für die Androiden kreiert. Und so habe ich das zumindest verstanden, genau.
Genau, und sie ist halt einer der, also sie ist halt die große Erinnerungsmacherin für Wallace. Und sie kommt deshalb so gut an, auch weil sie wahrscheinlich auch echte Erinnerungen von sich einbaut in manche Androiden und echte Erinnerungen halt authentischer und realistischer machen. Und darüber ist es wahrscheinlich auch so, dass K diese Erinnerungen von diesem Pferd, von diesem geschnitzten Pferd, von dem wir vorhin ja möglicherweise sprachen, hat.
Und ich glaube halt, dass sie auch an irgendeiner Stelle irgendwas in die Richtung gesagt hat, von wegen, je authentischer die Erinnerungen erscheinen, desto mehr menschliche Reaktionen werden bei den Androiden hervorgerufen.
Ja, genau, das erinnere ich mich auch.
Ja.
Und als Veränderung zum ersten Film finde ich halt auch spannend, geht es nicht so viel, also Rick Deckard, also oder sagen wir zum Buch, also Rick Deckard ist ja im Buch sich teilweise nicht sicher, ob er vielleicht selbst ein Androide ist, und hier ist es so, dass der Androide Kay sich teilweise selbst nicht sicher ist, ob er vielleicht ein Mensch ist.
Oh, das ist zum Teil Mensch, ja.
Ja.
Ja. Ja, stimmt, das ist auch nochmal eine spannende Wendung, so ja, von nicht sicher, ob Android, und im ersten Film, da war sich, glaube ich, sicher, ein Mensch zu sein.
Ja, wobei Rachel ihn zum Beispiel im ersten Film auch fragt, ja, haben sie den Test mal an sich gemacht?
Mm, ja.
Es wird aber nicht beantwortet.
Ja.
Ja. Es bleibt nur eine Anspielung dann. Ne? Hm. Halt auch als Metaebene sehr witzig, einfach, dass Harrison Ford, der alternde Haudegen, 2015 ja schon mal in Star Wars das Erwachen vorkam als Han Solo wieder, und er dort eben, das kommt dann auch als ja, Plot-Twist, als der Vater von dem aktuellen Bösewicht Kylo Ren vorgestellt wird, und hier auch wieder der alternde Haudegen Harrison Ford ist hier auch wieder Vater.
Also, ja, es scheint seine bevorzugte Rolle gerade zu sein. So.
Vielleicht auch so ein bisschen, ne? Er ist ja eigentlich Opa, es ist vielleicht auch so ein bisschen um jünger, wie das wie dem auch sei. Es ist auch eher nur sowas am Rande.
Oh, vielleicht gibt es ja bald einen Indiana Jones, wo Indiana Jones plötzlich der Vater von irgendjemandem ist.
Ich bitte darum. Also es wäre ein bisschen peinlich, aber ja.
Eigentlich wäre es inzwischen schon wieder ziemlich witzig. Ja.
Ansonsten hab ich noch zwei, drei Sachen. Augen kommen wieder sehr zentral vor.
Zumindest am Anfang von dem Film. Später ja nicht mehr so dolle, aber...
Ja, aber immer wieder. Also am Anfang, im ersten Verhör, bei dem K vorgestellt wird als Blade Runner, es gibt nicht mehr den Void-Kampftest, bei dem Leute, also Androiden, mit einem aufwendigen Fragekatalog und Augenreflexzeiten und sowas als Androiden enttarnt, in Anführungszeichen, werden, sondern sie haben eine Seriennummer auf ihrem rechten Auge, und das kann man mit einem bestimmten Leuchtstoff dann.
Das ist so ein Gerät, was man so ans Auge dranhält, und dann wird dieser Code sichtbar.
Genau. Aber zum Beispiel später, Wallace zum Beispiel, der Bösewicht, der hat ja auch keine richtigen Augen, sondern ja, so Implantate, mit denen er zum Beispiel so kleine Robotronen steuert, um auch an verschiedenen Stellen sehen zu können.
Ja, aber das wird ja zum Beispiel auch nicht aufgelöst, ne? Warum er diese Augen hat, oder ob Wallace vielleicht selber Android ist. Mhm. Also ist ja nicht, finde ich, ist nicht klar.
Ja.
Ja.
Genau, und halt die Anführerin der Androiden hat ja auch ihr rechtes Auge, auf dem das die Seriennummer steht, nicht mehr. Sie hat sich selbst entfernt. damit sie nicht mehr erkennbar ist, auch wenn es, finde ich, total suspicious ist. aber ja, genau. Ja.
Genau, und ansonsten gab es hier und da so kleine Wiedererkennungsdinge für Leute, die den ersten Film schon gesehen haben, was ich immer ganz, ganz nice finde. So zum Beispiel der eine Charakter, wo ich ihn gar nicht mehr weiß, was dessen Funktion im ersten Film war, aber der hat die ganze Zeit so Origamis gemacht. Und der taucht wieder auf und faltet ein Origami so.
Genau, weil K besucht ihn im Altersheim.
Ja.
Gav ist sein Name.
Ja.
Und der war auch bei der Polizei damals.
Ah,
und
das war einer von denen.
Hat Rick Deckard wieder ins Polizei als Blade Runner reingeholt wieder.
Ja.
Ja, genau, sowas freut mich halt auch immer total. Und es ist halt auch witzig, was er hat ja ein Origami gefaltet, hast du es gerade gesagt?
Ja.
Ein Schaf.
Ich habe nicht gesagt, wer, was es war.
Genau, ein Schaf. Und das ist halt auch wieder die Referenz zu dem Titel des ursprünglichen Buches, Do Androids Dream of Electric Sheep. Ja, und das ist irgendwie so süß, irgendwie schön.
Ja, und dann gab es ja auch noch die eine Szene, wo Kay das geschnitzte Holzpferd, was er gefunden hat, wo er dachte, dass das von seiner Kindheitserinnerung ist, in so einen Laden bringt, um es schätzen zu lassen. Mhm. Oder nee, es ging gar nicht um schätzen lassen, sondern um rauszufinden, woher dieses Holz stammt, aus dem es geschnitzt wurde. Und der ihm das einschätzt, dann sowas sagt wie, was willst du dafür haben? Du bist jetzt reich, du kannst ein echtes Pferd dafür haben. Oder wie wär's mit einer Ziege? Und ich dachte mir, okay, das mit der Ziege ist wahrscheinlich auch nicht zufällig, sondern halt auch eine Referenz vielleicht zu dem Buch, wo Rick Deckard sich ja am Schluss eine Ziege kauft.
Ja.
Möchte ich zumindest gerne so lesen, das ist absichtlich.
Definitiv. Und ich fand es auch interessant, dass es hier dann, also im ersten Teil hat Rick Deckard einen Traum von einem Einhorn. Und hier dreht sich aber alles im zweiten Teil um ein Pferd.
Mhm.
Und das finde ich auch irgendwie, auch eher so philosophisch, bla bla bla, dass das, was so ein Traum ist, ein Fabelwesen ist und noch mehr in der Zukunft ist das, was ein Traum ist, das, was heute ein Tier, ein Existierendes ist. Also die Ansprüche lowern sich.
So. Ja. Stimmt, ja. In dem Buch ging es ja auch so zentral um diese Tiere und ein echtes Tier als Statussymbol zu haben und sowas. Das wurde hier auch eher gar nicht bis nur so am Rand, wie in dieser einen Szene, die ich gerade beschrieben habe, aufgegriffen. Und dann gab es aber noch eine Szene, die ja auch gar nicht aufgelöst wurde, fällt mir gerade ein, als Kay auf der Suche nach Rick Deckard war. Kommt er an einem Bienenstock vorbei. Und zwar an einem, der von Menschen gemacht ist. Also kein natürlicher Bienenstock. So.
Mhm.
Und da ist zum Beispiel auch nicht klar, ob das jetzt echte Bienen waren oder ob das künstliche Bienen waren. Und ob das so welche waren, die Rick Deckard dort gezüchtet hat. Also das.
Achso, ich dachte, ich hatte das so als Tipp wahrgenommen, dass das darauf hinweist, dass offenbar da etwas lebt, ein Mensch lebt, der Bienen züchtet, um sich Honig zu verschaffen. So hatte ich es wahrgenommen.
Ja, ja, das schon, aber in dem Kontext von der, was da Tiere wert sind und wie so. Tiere, was für eine Stellung die in diesem System haben, hat es sich für mich nicht so ganz erschlossen.
Ja. Naja, zum Beispiel Rick Deckard hat ja auch dann auch ein Hund, der irgendwo herkommt und wo auch nicht klar ist, ob es halt irgendwie auch ein echter oder ein elektrischer Hund ist.
Aber das finde ich eigentlich auch ganz spannend, also sich, also wenn für uns als Zuschauende nicht die ganze Zeit klar ist, was jetzt synthetisch ist und was echt, weil das ist ja quasi die grundsätzliche Frage, so was macht das für einen Unterschied?
Okay. Ja, aber ich meine, Rick Deckard hat ja auch ein Kind gehabt mit einer Androidin und ich denke, für ihn ist es halt, ist das mehr verschwommen, also zumindest im Film, so dass es halt gar keine Unterschiede für ihn mehr macht, so.
Mhm.
Ja. Also auch schön, dass für die Zuschauerinnen das auch machen kann, ja.
Und dann gab es ja noch die Szene, wo Rick Deckard von dem Wallace gefangen genommen wurde und dann eine neue Rachel vorgesetzt bekommt.
Mhm.
Und das fand ich ja auch ganz spannend.
Unter welchem Gesichtspunkt?
Naja, also inwiefern die neue Rachel der alten Rachel gleicht. Also wird da dann doch, also wird dann da sowas wie eine Seele sichtbar, wenn, okay, das ist dieselbe Hülle, die da gemacht wurde, aber wie die Person, also die neue Rachel interagiert oder wie sie ist, ist das anders? Oder ist es auch gleich? Und wenn es tatsächlich auch gleich ist, ist es dann, also, also das finde ich ist, finde ich schon eine spannende Frage auch. Aber das erfahren wir nicht, weil Rachel, die neue Rachel, nämlich eine falsche Augenfarbe hatte und Rick Deckard er sagt halt eben nicht sowas wie, okay, du hast dieselbe Hülle, aber du bist nicht meine Rachel, so, weil du dich anders verhältst, sondern der Unterschied, den Rick Deckard ausmacht, ist, okay, du hast die falsche Augenfarbe.
So, ja, das finde ich nicht ganz einleuchtend.
So, und also finde ich schon. Und daraufhin wird sie erschossen. Also Rachel.
Ja. Also die Replikantin von der Replikantin.
Genau.
Ja. Androidin meine ich.
Genau. Und deswegen erfahren wir das nicht, was gewesen wäre.
Dazu ist halt auch spannend. Ich sage ganz viel Halt gerade, aber es ist auch die Uhrzeit. Dass Kay ja ein. Dieses Joy-System hat, ne? Eine technische Begleitung sozialer Kontakte, die man sich so kaufen kann. Und wo er letztendlich dann herausfindet, als er eine Werbung sieht, dass ganz viel eben nicht authentisch war. Sie benennt ihn irgendwann und sagt, du kannst nicht Kay heißen, du heißt Joe. Und irgendwann sieht er dann eine Werbung, wo die Werbung halt auch ihn anspricht und es sieht so ähnlich aus und sagt dann auch zu ihm, du bist aber ein nicer Joe. Und merkt halt so, okay, es war wohl nicht alles so authentisch, aber vielleicht das Gefühl der Liebe und so, das er zu ihr verspürt hat, vielleicht schon. Ne? Das ist halt alles ein bisschen, alles sehr, kann man viel drüber philosophieren.
Ja, total. Ich meine, das... Diese Werbung von ihr, von dieser Joy, von diesen Hologramm-Freundin, wie auch immer, das haben wir ja schon relativ am Anfang auch gesehen, mit diesen, ich sag dir alles, was du willst und ich zeig dir alles, was du willst. Also von mir bekommst du alles zu hören, was du willst und so. Und es ist schon auch spannend unter dem Gesichtspunkt, dass sich dieses Hologramm oder diese technische Version sich anpasst auf das, was das Gegenüber, was es gekauft hat, hören will und so.
Mhm.
Aber genau, ich glaube, das mit dem Joe fand ich dann auch nochmal so, okay, also wir haben so kurz den Eindruck bekommen, dass sie sich einlässt auf Kay und dass deswegen dieser Vorschlag mit dem Namen kommt, aber zum Schluss löst es sich dann halt so auf, was du gerade meintest. Offensichtlich ein gängiges Ding ist, damit Androiden sich besser fühlen, vielleicht damit dass ihnen Namen gegeben werden.
Ja. Ich möchte noch über eine Sache reden. Du hast ja gesagt, dass so kleine Referenzen zuvor vorkommen, wie zum Beispiel, dass Gaff, einer der Charaktere, wieder vorkommt im Altersheim. Jean Young, die Schauspielerin, die Rachel spielt, im ersten Teil, kommt gar nicht vor, außer als Einspieler aus dem ersten Teil und eben von einer neuen Schauspielerin gespielt, als Replikat von der Androidin damals.
Mhm.
Aber die aktuelle Jean Young, die Schauspielerin, kam nicht vor. Und das finde ich ziemlich schade, weil sie war ja eine Hauptcharakterin aus dem ersten Teil. Und ich habe herausgefunden, dass sie nicht mal gefragt wurde, von Ridley Scott, ob sie mitspielen will.
Ja, toll.
Und sie hat zwar dann, sie durfte dann helfen, und zwar bei den Bewegungsübungen der neuen Darstellerin, der Rachel, ne? Aber hat dann auch wohl zum Boykott des Films aufgerufen, weil sie eben halt nicht mal angefragt wurde, mitzuspielen und so. Ja. Finde ich auch gerechtfertigt.
Ja, krass.
Boah. Dreht sich also wieder alles um Harrison Ford eigentlich nur. Ja. Und Ryan Gosling halt als jüngeren Typendarsteller.
Ja, toll. Nun ja.
Ja.
Blade Runner, hm?
Blade Runner, ja. Würde ich sagen, reden wir nochmal drüber, wenn der dritte Teil rauskommt, ne?
Auf jeden Fall.
Ach so, genau. Und in dem Zusammenhang, was ich gerade nochmal sagte, finde ich die Veränderung der Rolle von Rachel halt interessant. Also im ersten Teil ist sie die Rebellin, die mit den Androiden kooperiert. Im ersten Film, ist sie die Brave, die dann offenbar später ein Kind kriegt. Und im dritten Teil, im zweiten Film, kommt sie gar nicht mehr vor. Also sie wird total abgeschwächt von einer Rebellin zu einer nicht mehr vorhandenen Person.
Ja. Obwohl, wenn wir es wohlwollend lesen wollen würden, könnten wir zumindest sagen, dass sie dadurch, dass sie das Kind geboren hat, so eine Art Galionsfigur für die neue Rebellengruppe geworden ist. Ne?
Da stimme ich dir vollkommen bei, aber die Symbolik ist, sie gebiert ein Kind, stirbt bei dem Geburtsvorgang, ihr Sinn ist sozusagen erfüllt,
ja,
und dann ist sie nicht mehr da.
Ja.
Weißt
ja.
du? Oh, das macht mich verrückt.
Ja, total, auf jeden Fall.
Genau. Also das ist natürlich eine Symbolfigur, eine Galionsfigur ist, eine Heldin ist natürlich super, aber
es macht sie viel besser, dass sie...
Sie ist passiv.
Ja, total. Mhm. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Ja, haben wir sonst noch irgendwas vergessen, was wir noch behandeln sollten im Zusammenhang mit diesem Film?
Ach, ich glaube... Wir haben hier genug Quatsch geredet und gespoilert. Das, ich glaube, von meiner Seite aus passt das.
Vielleicht sollten wir irgendwann mal über Ursula K. Le Guin reden.
Muss ich vorher mal erstmal was lesen.
Ja, mach mal. Gut, dann wünsche ich euch noch einen guten Tag, gute Nacht, guten Morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und
dann muss ich an, wie heißt der Film mit Jim Carrey? Wo er in dieser Kuppel gefangen ist.
Der Kuppel?
Naja, wo er auch so ein Experiment ist, weißt du, die ganze Stadt ist nur für ihn aufgebaut und seit er ein Kind ist er da. Ach, Truman Show!
Ja.
Genau. Und der als Truman begrüßt ja doch auch seine Nachbarn immer mit Guten Morgen und guten Tag, guten Abend und gute Nacht, falls wir es nicht mehr sehen. Ja, I'm sorry.
Ich erinnere mich, auch schon ein paar Jahre her. Na gut.
Okay, dann tschüss.
Tschüssi.